Grenzenlos. Hier ist Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Wir senden auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Ärzte im Nationalsozialismus, Teil 1. Der Arbeitskreis Justiz und Geschichte im Nationalsozialismus in Mannheim e.V. hat in den Akten des Erbgesundheitsgerichtes in Mannheim recherchiert. Diese Akten lagern im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Im Rahmen dieser Recherche, der Bermuda-Funk hatte schon mehrfach darüber berichtet, fanden wir auch schriftliche Unterlagen über Ärzte. Aus diesen Unterlagen wird ersichtlich, dass die rassistische Medizin in der Nazi-Diktatur eine sehr wichtige Rolle spielte. Eine besondere Rolle spielte dabei der sogenannte Sachverstand der nationalsozialistischen Medizin. Der Journalist Hans-Günther Thiele drückte es sehr pointiert aus. Die nationalsozialistische Medizin wäre geprägt von, Zitat,
ungezügelter und zugleich bürokratisch-sachlich organisierter Lieblosigkeit, Bosheit und Mordgier.
Hinter dem sogenannten Sachverstand der nationalsozialistischen Medizin versteckten sich viele Ärzte. Ärzte standen an den Rampen der Konzentrationslager und entschieden, wer sofort umgebracht werden sollte und wer noch arbeitsfähig war. Ärzte standen an den Gaskammern und drehten den Gashahn auf. Dabei sahen sie durch ein Fenster ungerührt dem Todeskampf der unglücklichen Opfer zu. Ärzte betätigten sich als sogenannte T4-Gutachter und bearbeiteten rein nach Aktenlage bis zu 200 Psychiatriepatienten pro Tag. Bearbeiten heißt hier, sie entschieden über deren Leben oder Tod. Ärzte machten Versuche mit Häftlingen und nahmen deren Tod billigend in Kauf. Das Buch »Medizin ohne Menschlichkeit« von Alexander Mitscherlich beschreibt diese furchtbaren Taten, die Ärzte durchgeführt oder unterstützt hatten. Ärzte waren sich auch nicht zu schade, ihre eigenen Patienten anzuzeigen, um sie vor das Erbgesundheitsgericht zerren zu lassen. Dabei gingen sie noch nicht einmal das Risiko ein, als Denunziant erkannt zu werden. Am 28. Juni 1934 schreibt der Minister des Kultes, des Unterrichts und der Justiz an die Bezirksärzte und Bezirksassistenzärzte, Zitat:
Dass es unstatthaft und mit der Schweigepflicht gemäß § 15 des Gesetzes unvereinbar ist, wenn der antragstellende Arzt davon Mitteilung macht, wer die Anzeige erstattet hat. Die restlose Durchführung des Gesetzes würde gefährdet sein, wenn der Erbkranke oder dessen Angehörige erfahren würden, wer dem Amtsarzt die Anzeige gemacht hat. In Vertretung Dr. Bader.
Am 31.05.1934 setzt der Minister mit folgender Empfehlung nach. Zitat:
Es genügt dann meines Erachtens der Hinweis, dass die Unfruchtbarmachung auf Antrag der zuständigen Stelle erfolgt ist.
Die Frage, die sich heute stellt, was ist der Grund für das willfährige Mitmachen aller medizinischen Bereiche? Aufgrund unserer Recherchen waren nur weniger Handelnde als Staminazis, das heißt als ideologisch gefestigte Nationalsozialisten auszumachen. Weshalb kooperierten die Ärzte mit dem menschenverachtenden System der Nazis? Man mag es nicht glauben. Die meisten Ärzte profitierten nämlich persönlich vom System. Sie profitierten finanziell oder unterlagen der Verlockung, Karriere machen zu können. Teil 1 dieser Sendung beleuchtet die Ärzteschaft von 1933 bis 1939, also in der Zeit, in der missliebige Personen zwangssterilisiert wurden. Nach Ausbruch des Krieges 1939 glaubte Hitler, dass die Weltöffentlichkeit genügend abgelenkt sei und unterschrieb die Ermächtigung zur Euthanasie. Damit begann das hemmungslose Morden der unglücklichen Opfer. Der Zeitabschnitt ab 1939 wird im Teil 2 behandelt, der an einem der nächsten Sendetermine ausgestrahlt wird. Wenden wir uns jetzt den recherchierten Tatsachen zu. Eine zentrale Rolle bei der rassistischen Medizin spielten die 1935 neu gegründeten staatlichen Gesundheitsämter. Zitat:
Anderstädtische Krankenhaus Mannheim. Mannheim, 2. April 1935. Das Gesundheitsamt Mannheim hat seine Tätigkeit am 1. April des Jahres im Gebäude der Ortskrankenkasse Mannheim, Rennstraße 3, aufgenommen. Ich bitte alle amtlichen Schreiben, die bisher an die Bezirksärzte adressiert waren, künftig an obige Anschrift zu richten. Dr. Kress.
Amtsarzt bei uns in Mannheim war Medizinalrat Dr. Kress. Ihm oblag es, in jede Familie hineinzuschauen. Hineinzuschauen und die erbbiologischen Erkenntnisse zu dokumentieren. In sogenannten Sippentafeln wurde akribisch festgehalten, wer in einer Familie im damaligen Sinne erbkrank war oder nicht. Der Bermuda-Funk hatte über die sogenannten Erbkrankheiten bereits berichtet. Das nationalsozialistische Hetzblatt Hakenkreuz-Banner berichtete am 19. Januar 1938 anlässlich eines Besuches des Reichsstatthalters und Gauleiters Robert Wagner ausführlich über das Gesundheitsamt Mannheim. Es war im März 1935 umgezogen, es befand sich nun im zweiten Stockwerk des Hauses der Allgemeinen Ortskrankenkasse in der Rennstraße 11 bis 13. Zitat:
Der Leiter des staatlichen Gesundheitsamtes Mannheim, Medizinalrat Dr. Kress, zeigte einleitend die Entwicklung des Gesundheitswesens im Amtsbezirk Mannheim. Sinn der nationalsozialistischen Gesetzgebung war es, die nach verschiedenen Richtungen hintätigen Kräfte zusammenzufassen und ihnen eine gemeinsame Richtung zu geben, die einzig und allein dem gesundheitlichen Wiederaufbau des deutschen Volkes und seiner rassistischen Unversehrtheit und Reinheit zum Ziel hat. Das staatliche Gesundheitsamt Mannheim besteht heute als eine in 12 Abteilungen gegliederte Organisation. 10 Ärzte, 3 Verwaltungsbeamte, 19 Gesundheitspflegerinnen, 2 technische Assistentinnen, 12 Kanzleiangestellte und 2 Wachmeister bewältigen die recht umfangreiche Arbeit. Daneben sind vertragsmäßig angestellt 28 Schulärzte, 67 Schulzahnärzte und 10 Ärzte für Mütter- und Säuglingsberatung. Die umfangreichste und bedeutungsvollste Abteilung ist natürlich die der Erbbiologie, der eine schon recht bedeutende Erbkartei angegliedert ist. Die riesige Arbeit, die auf dem erbbiologischen Gebiet zu leisten ist, erhält vielleicht am besten die Tatsache, dass bis heute in der Kartei bereits annähernd 200.000 erbbiologische Karten angelegt sind.
Damals hatte Mannheim ungefähr 275.000 Einwohner. Bei 200.000 angelegten erbbiologischen Karten bedeutet dies zum Beispiel, dass eine Stadt wie Mannheim nahezu komplett erfasst war. Eine grauenhafte Vorstellung. Stolz zeigte in dem vorgenannten Artikel ein Arzt die sogenannten Gesundheitsblätter, die Aufschluss über den Gesundheitszustand einzelner Volksgenossen sowie ganzer sogenannter Sippen gaben. Die Gesundheitsämter hatten die Aufgabe, in den Familien zu schnüffeln und einzelne Volksgenossen wie ganze sogenannte Sippen vor den Erbgesundheitsgerichte zu zerren, um eine Sterilisation beschließen zu lassen. Grundlage dafür war das Gesetz zur Verhütung von erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Auch über dieses Gesetz und die Erbgesundheitsgerichte hat der Bermuda-Funk schon früher berichtet. Sehen wir uns einmal 2 Fälle näher an. Im ersten Fall haben wir den Namen in Ernst Ackermann geändert. Ernst ist 26 Jahre alt und der Amtsarzt verlangt über das Erbgesundheitsgericht die Zwangssterilisierung wegen angeborenem Schwachsinns. Am 6. Februar 1939 werden vom Erbgesundheitsgericht Mannheim die üblichen Unterlagen von allen, die mit Ernst Ackermann zu tun hatten, angefordert. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt antwortet, Zitat:
Heftige Beschwerden lassen sich objektiv nicht erklären. Offenbar simuliert oder stark übertrieben, macht Eindruck eines Arbeitsscheuen.
Der Nervenarzt zitiert aus seiner Untersuchung vor 5 Jahren:
Ich nahm damals Schwachsinn im Sinne des Erbgesundheitsgesetzes an.
Das Stadtschulamt meldet, Zitat:
Erste Klasse musste 1919 wiederholt werden. Entlassen 1925 aus 7. Klasse. Schulleistungen waren gut. Bedeutende zeichnerische Befähigung.
Aus dem Personalbogen der Volksschule Mannheim von 1923 ergibt sich, Zitat:
Blutarmut, Ohrenbeschwerden, Schwimmen nicht geeignet.
Eine Fürsorgerin aus Lahr berichtet, Zitat:
Vater hat Cousine geheiratet. Sohn Ernst, nach Gutachten vom 18. März 1934, angeblich schwachsinnig. Nach Angabe der Eltern, starke Gehirnverletzung nach Geburtsschädigung, Hirnkrämpfe.
Schließlich schreibt der Vertrauensarzt, Zitat:
Hatte häufige Arbeitsverletzungen, jeweils bald nach einer neuen Arbeitsaufnahme. Wechselte häufig die Arbeitsstelle. Und wenn einmal seine, für ihn, schwere Gesundheitsschädigung zum Kranksimulieren nicht ausreichen wollte, dann kam er mit Ohrenschmerzen auf der Basis einer alten Mittelohrentzündung. Angeborener Schwachsinn liegt meines Erachtens nicht vor. Ernst ist etwas unterdurchschnittlich begabt, aber überdurchschnittlich arbeitsscheu. Würde raten, den Ernst auf einige Jahre in ein Arbeitslager zu tun, wo er zu ernsthafter Arbeit erzogen wird.
Die Urteilsbegründung vom 7. Juli 1939 des Erbgesundheitsgerichtes lautete, Zitat:
Ernst bewährte sich im Leben wenig. Bei den Arbeiten versagte er und fiel durch sein Benehmen auf. Er wird allgemein als Drückeberger geschildert. Sein Wissen ist sehr primitiv und unterdurchschnittlich auffällig. Urteils- und Kritikschwäche liegen vor. Charakterliche Defekte vorhanden. Er lügt und neigt, zur Rede gestellt, zu trotzigem und dummfrechen Auftreten. Das heißt, angeborener Schwachsinn ist einwandfrei festgestellt.
Ernst Ackermann wurde direkt anschließend in Mannheim zwangssterilisiert. Hören wir uns den zweiten Fall an. Wenn das Erbgesundheitsgericht nicht so funktionierte, wie sich das zum Beispiel der Mannheimer Amtsarzt Medizinalrat Dr. Kress vorstellte, scheute er sich nicht, beim Erbgesundheitsobergericht in Karlsruhe Beschwerde einzulegen. Der junge Mann ist verheiratet und von Beruf Maschinenschlosser. Das Erbgesundheitsgericht begründet seinen Beschluss, den Antrag von Medizinalrat Dr. Kress auf Unfruchtbarmachung wegen erblichen Schwachsinns abzulehnen. Zitat:
Angeborener Schwachsinn im Sinne des Gesetzes liegt einwandfrei nicht vor. Er kennt sich aus im praktischen Leben besser als im sogenannten Schulwissen.
Dr. Kress legt am 26. Januar 1935 Beschwerde ein beim Erbgesundheitsobergericht in Karlsruhe. Der junge Mann wird zur Begutachtung nach Wiesloch geschickt. Der Arzt schreibt in seinem Gutachten vom 7. Januar 1936, Zitat:
Primitiver Gesichtsausdruck, schafsdämlich, etwas ängstlicher Gesichtsausdruck mit angestrengtem Stirnrunzeln ist ausgesprochen charakteristisch und aufschlussreich. Leidet zweifellos an angeborenem Schwachsinn. Der Grad des Schwachsinns ist nicht ausschlaggebend für den Schwachsinnsgrad etwaiger Nachkommen. Es ist anzunehmen, dass der B bei der vorliegenden Intelligenzschwäche und bei den immer mehr im Volk bewusst werdenden erbbiologischen Kenntnissen als Ehepartnerin nur entweder wieder eine schwachsinnige oder sonstige abnorme Person finden wird. Die aus einer solchen Ehe hervorgehenden Kinder dieselben Defekte nur vielleicht erheblicheren Grades aufweisen werden.
Das Erbgesundheitsobergericht in Karlsruhe beschloss aufgrund dieses Gutachtens, Zitat:
Leidet der oben genannte an angeborenem Schwachsinn. Wobei vorweg zu bemerken ist, dass auch Schwachsinn leichteren Grades unter das Gesetz fällt.
Medizinalrat Dr. Kress vom Gesundheitsamt Mannheim hatte sich durchgesetzt. Die Macht dieser Amtsärzte war in der Nazi-Diktatur nahezu unumstößlich. Kein Wunder, denn selbst diejenigen Ärzte, die die Sterilisationen ausführten, mussten linientreu sein und wenn sie katholischen Glaubens waren, sogar noch die folgende Erklärung unterschreiben. Zitat:
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich den im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses festgelegten Bestimmungen und den zu diesem Gesetz ergangenen Ausführungsvorschriften und Weisungen rückhaltlos und ohne inneren Vorbehalt Folge leisten und mit allen Kräften dazu beitragen werde, Sinn und Zweck des Gesetzes innerhalb meines Aufgabenkreises zur Verwirklichung zu bringen.
Mehrere katholische Operateure unterschrieben diese Erklärung. Sterilisationen durchzuführen war eine von den Krankenhäusern und Belegärzten geschätzte zusätzliche Einnahmequelle. Damaligen Schätzungen nach sollte eine Operation beim Mann 20 Reichsmark und 4 Tage Krankenhausaufenthalt kosten. Bei einer Frau sollte sie 50 Reichsmark und 8 Tage Krankenhausaufenthalt kosten. Am 20. Februar 1934 erteilt der Minister des Innern in Karlsruhe erstmals den folgenden Krankenanstalten und Ärzten die Erlaubnis, Sterilisationen durchzuführen. Für Mannheim waren das im Städtischen Krankenhaus Mannheim Professor Dr. Rust und Professor Dr. Holzbach, sowie unter sonstigen Anstalten das Diakonissenhaus Mannheim mit Dr. Barth und Dr. Kirschhausen. Bereits 6 Monate später werden vom Minister des Innern 2 weitere Oberärzte als Operateure zugelassen. Beide operieren in den städtischen Krankenanstalten in Mannheim. Auch das Heinrich-Lanz-Krankenhaus hatte sich inzwischen zur Sterilisation beworben. Dr. Barth und Dr. Hirschfeld Warnecke erhielten die Erlaubnis, sterilisieren zu dürfen. Am 15. Oktober 1934 beschwert sich der Direktor der städtischen Krankenanstalten Mannheim beim Fürsorgeamt Mannheim darüber, dass keine Frauen mehr zur Sterilisation geschickt werden. Er vermutete, dass der Direktor der Kreispflegeanstalten Weinheim die Patientinnen nach Heidelberg schickte, weil dort der Krankenhausaufenthalt kürzer und damit billiger sei. Was war der Hintergrund? Es gab eine Beschwerde beziehungsweise ein Schreiben des Leiters der Weinheimer Kreispflegeanstalt, in dem er angab, selber praktischer Arzt zu sein und daher beurteilen könne, dass 30 Reichsmark für eine Operation völlig unangemessen seien. Das focht Professor Dr. Franz Rost, Leiter der chirurgischen Abteilung der städtischen Krankenanstalten in Mannheim, jedoch nicht an. Er schreibt im Oktober 1934, Zitat:
Die Operation muss von mir persönlich durchgeführt werden. Die Verwaltung behält 30 Reichsmark und nicht nur die 5 Reichsmark, die für die Operation normal sind, und ich damit nicht die 25 Reichsmark für mich. Schließlich handelt es sich um den Mindestsatz der Gebührenordnung.
Die Direktion der städtischen Krankenanstalten erwidert: Die Gebühr beträgt gemäß Erlass 30 Reichsmark. Der Erlass besagt nicht, wem die Gebühr gehört. Zumal Professor Dr. Franz Rost Beamter sei, sei eine Liquidation nicht zulässig. Professor Dr. Rost lässt nicht locker und fragt einen Kollegen, wie es bei ihm gehandhabt werde. Die Antwort lautete, Zitat:
Mein persönlicher Vertrag mit dem Krankenhaus stellt mir die 30 Reichsmark sicher.
Es muss sich wahrscheinlich bei dem Kollegen um einen sogenannten Belegarzt gehandelt haben, der im Krankenhaus nicht festangestellt war. Viele der damals sogenannten Erbkranken waren in geschlossenen Anstalten untergebracht, um ihren Sexualverkehr unterbinden zu können. Würden diese Personen zwangssterilisiert, könnte man sie entlassen und Kosten sparen. Wie eilig es die Nazis mit dem Kostensparen bei den sogenannten Erbkranken hatten, zeigte folgendes Schreiben. Am 7. März 1934 erteilt der Minister des Innern an die Amtsgerichte mit Erbgesundheitsgerichten folgende Anweisung, Zitat:
Die Anträge auf Unfruchtbarmachung von Erbkranken, die sich in geschlossenen Anstalten befinden, sind beschleunigt zu behandeln, um der zurzeit bestehenden Überfüllung dieser Anstalten ein Ende zu bereiten.
Am 16. Oktober 1934 ordnet der Minister des Innern Karlsruhe an, Zitat:
Es häufen sich Nachwirkungen von Sterilisierten, die durch Ärzte unterstützt werden. Um hier der Rentensucht der sterilisierten Einhalt zu gebieten, müssen alle Nachwirkungen erst vom Bezirksarzt bestätigt worden sein, bevor den Nachwirkungen nachgegangen werden kann.
Die Bezirksärzte, die in den Gesundheitsämtern arbeiteten, hatten von Amts wegen kein Interesse daran, dass die Nachwirkungen anerkannt werden. Ärzte, die die Nachwirkungen bei Sterilisierten diagnostiziert hatten, wurden durch das Gesundheitsamt mundtot gemacht. Das ist umso verwerflicher, als in dem Buch Richtlinien für Schwangerschaftsunterbrechung und Unfruchtbarmachung, das die Reichsärztekammer 1936 herausgab, gerade die Folgen des Eingriffes anschaulich beschrieben wurden. Zitat:
Einmal muss man sich hier klar machen, dass die Dauersterilisation ein schwerer und naturwidriger Eingriff in die weibliche Persönlichkeit ist. In zweiter Linie muss bei der operativen Sterilisation mit postoperativen Komplikationen und auch Todesfällen gerechnet werden.
Als in der Grippezeit zwei Patienten postoperativ starben, wurden die Sterilisationen für kurze Zeit ausgesetzt. Am Ende der Grippezeit vermeldete der Amtsarzt in einem Rundbrief, dass jetzt die Grippeferien für die zwangsweise zu Sterilisierenden vorbei sei. Auch die frei praktizierenden arischen Ärzte hatten klammheimlich ihren Vorteil gezogen. Nach der Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen vom 22. April 1933 durften jüdische Ärzte nicht mehr als Kassenärzte praktizieren. Artikel 1 Absatz 1 lautet, Zitat:
Die Tätigkeit von Kassenärzten nicht-arischer Abstammung und von Kassenärzten, die sich in kommunistischem Sinne betätigt haben, wird beendet. Neuzulassungen solcher Ärzte zur Tätigkeit bei den Krankenkassen finden nicht mehr statt.
In den sogenannten Karlsruher Akten ist ein Verzeichnis der Kassenärzte in Mannheim enthalten. Es stammt wahrscheinlich von 1933, wobei arische und jüdische Ärzte getrennt aufgeführt werden. Arier gleich 155, davon 18 Frauen. Juden gleich 22, davon 0 Frauen. Für die verbleibenden arischen Ärzte war damit die jüdische Konkurrenz ausgeschaltet. Der Patientenzuwachs war für manche arische Arztpraxis ein wahrer Goldregen. Von dieser Arisierung der Patienten profitierten in Mannheim zum Beispiel zwei Kinderärzte. Wer die Adressbücher der damaligen Zeit vergleicht, kann Folgendes nachvollziehen. Anfang 1933 gab es 9 Kinderärzte. Davon verloren 7 Ärzte ihre Zulassung, da sie Juden waren. Die restlichen 2 Kinderärzte erhielten dadurch einen enormen Patientenzuwachs. Heute besitzen diese Ärzte prächtige Villen in der nobelsten Gegend in Mannheim. Sie selbst waren nie in der NSDAP, wie der Mannheimer Stadthistoriker Michael Karoli feststellte. Mancher mag daran glauben, dass es nur Einzelfälle gab, wie die Mediziner nach 45 selber gerne glauben machten. Fred Mielke, ein Mitarbeiter von Mitscherlich, erklärte 1948 auf dem Ärztetag in Stuttgart, dass die Zahl der an Medizinverbrechen unmittelbar beteiligten Ärzte verschwindend gering gewesen sei. Er sprach von etwa 300 bis maximal 400 Tätern, unter den 90.000 in Deutschland tätigen Ärzten. Wie immer auch Mielke auf diese Zahl gekommen sein mochte, sie eignete sich hervorragend, eine vermeintlich klar identifizierbare Gruppe verbrecherischer Einzeltäter der übergroßen Mehrzahl unschuldiger Mediziner gegenüberzustellen. Der Blick auf die vielfältige Übereinstimmung zwischen Medizin und NS-Regime, die Verstrickung der Ärzteschaft als Berufsgruppe, wurde durch diese Zahlendebatte jedoch völlig verstellt. Aus Sicht der Ärztekammer exakt das erwünschte Ergebnis. Dieses Ergebnis stimmt aber nicht, was sich aus der Selbstgleichschaltung der Ärzteverbände 1933 herleiten lässt. Folgendes Telegramm sandte der Leiter des Ärztevereinbundes und Leiter des Hartmannbundes, Alfons Stauder, anlässlich des Zusammentritts des Reichstages am 22. März 1933 an Adolf Hitler. Zitat:
Die ärztlichen Spitzenverbände Deutschlands begrüßen freudigst den entschlossenen Willen der Reichsregierung, der nationalen Erhebung, eine wahre Volksgemeinschaft aller Stände, Berufen und Klassen aufzubauen und stellen sich freudig in den Dienst dieser großen vaterländischen Aufgabe mit dem Gelöbnis treuester Pflichterfüllung als Diener der Volksgesundheit.
Die Nationalsozialisten konnten 1933 kaum Schritt halten. So schnell vollzog die deutsche Ärzteschaft ihre Selbstgleichschaltung. Die Standesvertretungen ordneten sich dem neuen Regime völlig unter. Die Ärzteverbände begannen mit der Ausgrenzung jüdischer Ärzte, noch bevor dies verlangt worden war. Nicht weniger als 45% der deutschen Ärzte wurden Mitglieder der NSDAP. 26% traten der SA bei. Zum Vergleich, nur etwa 11% der Lehrer waren in der SA. 9% der Ärzte waren Mitglieder in der SS. Bei den Lehrern waren es im Vergleich nur 0,4%. Eine ganze Medizinergeneration versprach sich, angesichts der Arbeitsmarktsituation von der zentralistischen NS-Gesundheitspolitik eine Verbesserung ihrer Lage und war empfänglich für die nationalsozialistische rassenpolitische Vorstellung einer selektionistischen Gesundheitspolitik. Diese Gesundheitspolitik sollte die starken und sogenannten Erbgesunden fördern und die schwachen und sogenannten Minderwertigen aussondern. Eine kostenminimierende Kollektivmedizin sollte den sogenannten Volkskörper als Ganzes in den Blick nehmen und ihn von den sogenannten kranken Organen oder Gliedern befreien. Nicht jeder Mediziner konnte dieser Vorstellung etwas abgewinnen. Aber allzu viele jedoch erschien eine obrigkeitsstaatliche, geplante und von Experten autoritär durchgesetzte Gesundheitspolitik als Gebot der Stunde. Nach dem Krieg, das heißt 1945, wurde die Rechnung präsentiert. Die Militärregierung hatte 99 Bedienstete des städtischen Krankenhauses Mannheim als belastet entlassen. Die Liste umfasst nicht nur die Namen, sondern auch deren Tätigkeit im Krankenhaus. Die belasteten Ärzte durften zwar ihre Praxis weiter ausführen, sollten jedoch nach dem Willen der Militärregierung nur den Lohn eines durchschnittlichen Arbeiters erhalten. Auch das Vermögen der Ärzte war eingefroren. Wie der erste Mannheimer Bürgermeister nach Kriegsende am 15. Oktober 1945 den belasteten Ärzten Mut macht, ist im folgenden Sitzungsprotokoll zu entnehmen. Zitat:
Meine Damen und Herren, wie Sie eben gehört haben, können Sie Ihre Praxis weiterführen, aber Ihr Gehalt muss festgesetzt werden. Durch meine bisherigen Verhandlungen in Bezug auf die Auslegung dieses Gesetzes ist erreicht worden, dass alle, auch jene Ärzte, die ihre Entlassung schon haben oder heute noch bekommen werden, als Ärzte formell entlassen sind. Aber sie können ihre Praxis weiterführen. Das erste große Zugeständnis in Bezug auf ihre berufliche Tätigkeit ist damit gemacht worden. In Bezug auf Einkommen gilt, was im Gesetz steht, nämlich, dass es das eines gewöhnlichen Arbeiters sein wird. Die Auslegung des Begriffes gewöhnliche Arbeit im arbeitsrechtlichen Sinne kann jedoch nur vom Arbeitsamt gegeben werden. Es kann sein, dass das Wochen, vielleicht Monate dauert, bis sich die Wellen geglättet haben. Haben Sie das Vertrauen in die Militärregierung, sowohl als auch in meine Person. Wir werden im Rahmen der bestehenden Gesetze alles das tun, was möglich ist. Wesentlich ist, dass Sie die Berufsarbeit weiterführen können. Ich vergleiche Sie mit einem Geschäftsmann, der in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist und 3 bis 4 Monate vielleicht keinen Verdienst hat. Nur jenen, der nötig ist, um die Familie zu ernähren. Dies trifft natürlich nur auf die früheren Parteileute zu. Die anderen sind selbstverständlich frei und es steht ihnen nichts im Wege.
Der Bürgermeister fährt dann in seiner Rede wie folgt fort. Zitat:
Meine Damen und Herren, Sie können glauben, dass das sorgenvolle Tage sind für die Männer, die Verantwortung tragen. Es ist kaum eine Stunde her, dass ich aus dem Munde meines Mitarbeiters hören musste, dass einer der Besten unserer Stadt, Herr Rudolf Engelhorn, seinem Leben ein Ziel gesetzt hat durch Vergiften. Ich möchte diesen Anlass benutzen, Sie als Ärzte zu erinnern, wenn Tiefpunkte kommen, und sie kommen in jedem Leben, doch nicht zu verzweifeln. Bleiben Sie auf Ihrem Posten und haben Sie Vertrauen zu sich selbst und greifen Sie nicht zu diesem furchtbaren Mittel, indem Sie der Mitwelt ein schlechtes Beispiel geben. Es ist zwar nicht ausgesprochen worden, ich muss es aber dennoch sagen. Neben der Begrenzung Ihres Einkommens ist auch das Vermögen blockiert und Sie können vorerst darüber nicht frei verfügen. Es ist aber nicht so zu verstehen, dass Sie Ihr Vermögen verloren hätten. Auch die Herren der Militärregierung erwarten zu diesem Gesetz noch Vollzugsanweisungen, die, wie wir hoffen, sich zu ihren Gunsten ausschlagen werden, wenn die Wellen sich etwas geglättet haben und ruhiger geworden sind. Sie werden aus dem, was Sie hören, schon merken, wie die Herren Sie zu verstehen die Absicht haben.
Dazu bemerkte dann weiterhin der Oberbürgermeister, Zitat:
Abschließend möchte ich Ihnen noch mitteilen, was die Militärregierung wünscht, dass Ihnen durch meinen Mund gesagt wird. Die Militärregierung lässt wissen, dass sie die Ehre der Ärzte auf jeden Fall achten möchte. Die Militärregierung lässt wissen, dass sie es deswegen getan hat, um dem Gesamtwohl der in unserer Stadt Wohnenden zu dienen. Sie hat diese Auslegung gewählt, um die ärztliche Betreuung wie bisher gesichert zu sehen. Wenn festgestellt werden würde, dass Ärzte aus egoistischen Gründen oder anderen Gründen diese Freizügigkeit in ihrer Anwendung und Auslegung missbrauchen würden, dass sie versuchen sollten, über das Maß des Erforderlichen hinaus sich ein Einkommen zu verschaffen, dann würde die Militärregierung leider nicht davor zurückschrecken können, das Gesetz in seiner gesamten Schärfe zur Anwendung zu bringen. Ich bitte Sie deshalb, das so hinzunehmen, wie es mir durch meine Dolmetscherin übermittelt wurde, und weiter sowohl zur Militärregierung, mit der ich sehr gut arbeite, als auch zu meiner Person Vertrauen zu haben. Nicht dadurch, dass man Selbstmord begeht, ändert man die Lage. Auch nicht, wenn man so tut, als ob man auf einer Insel leben würde. Sondern dadurch, dass jeder Einzelne, auch ich schließe mich da ein, zu persönlich den größten Opfern bereit ist im Interesse unseres Volkes.
Dann erfolgte eine weitere Bemerkung des Oberbürgermeisters. Zitat:
Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist uns gegeben, wir müssen es vollziehen. Wir sind bereit, mit Ihnen jeden Weg zu gehen, der zum Ziel führt. Es ist meines Wissens der erste Fall im ganzen Bereich der 7. Armee, wo den Ärzten nicht zugemutet wird, eine andere Arbeit zu leisten. Wenn über dem großen Teich die Propaganda, wie sie augenblicklich besteht, wenn alle jene, die Rache nehmen wollen, sich gekühlt haben, wird man über diese Dinge anders denken. Vielleicht sind wir rascher über den Berg, als wir annehmen.
Circa 1300 Bedienstete in der öffentlichen Verwaltung wurden nach 1945 von der Militärregierung als belastet entlassen. In der Industrie dagegen wurden die Belasteten geschont. Im Gegenteil, wenn Betriebsräte Belastete anprangerten, wurden sie als Nestbeschmutzer hingestellt. Heute stellt sich die Frage nach den wahren Nestbeschmutzern. Eine kurze Reflexion. Der wahre Nestbeschmutzer ist bekanntlich derjenige, der den Dreck unter den Teppich kehrt. Alle Antifaschisten und auch der Ackerjustiz verstehen sich als sogenannte Putzkolonne. Sie wollen entrümpeln und endlich den Dreck unter dem Teppich hervorholen, um damit das Nest zu reinigen und zu erinnern. Dass in diesem Zusammenhang die verantwortlichen Schmutzfinken oder sogar Verbrecher an den Pranger gestellt werden, ist dabei mehr als normal. Am Mikrofon war Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Wir senden diese Senderei auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Auch auf der Kabelfrequenz 107,45 MHz sind wir zu hören.
Grenzenlos.